Und auch heute Morgen freuen wir uns darauf, gemeinsam unseren Gott zu ehren mit Worten aus dem Psalm und dann mit einer Lobpreiszeit, die noch einmal dann Weihnachten in der Mitte steht. Wir stehen auf und beten miteinander aus dem Psalm 102, aus diesem Weihnachtspsalm, einige Verse. Ja, der Herr baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das werde geschrieben für die Nachkommen, und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Amen. Das Wort Gottes für diesen Sonntag, für diesen Weihnachtsgottesdienst, findet sich im Johannesevangelium in den ersten 9 Versen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Wir wollen miteinander beten und danach ein Lied gemeinsam singen, und zu beidem bitte ich Sie aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich in diesem Gottesdienst anbeten und ehren. Wir wollen das tun mit unseren Liedern, wir wollen das tun mit Gebet. Wir wollen das tun, indem wir unser Herz, unseren Geist öffnen für deine Worte und für das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen dich anbeten als den, der sich auf den Weg gemacht hat zu uns Menschen, und in diese Dunkelheit hineingekommen ist und das Licht geworden ist. Und wir danken dir dafür, dass du dieses Licht auch für uns ganz persönlich bist. Wir danken dir, dass du unsere Dunkelheit kennst, in welcher Sorte und Art auch immer sie uns bedrängt und bestimmt. Und wir danken dir, dass du in all das hineinkommst und dass niemand und nichts uns dich, dieses Licht, wegnehmen kann. Dank sei dir dafür. Dank für dieses Fest, das wir so gemeinsam feiern dürfen, auch an diesem Ort und auch in dieser Gemeinde. Und wir schließen uns zusammen und ein mit denen, die rund um diesen Globus dir die Ehre geben und vor allem die schon vor dir dir die Ehre geben und dich anbeten. Was haben wir es gut? Was haben wir es gut, dich zu kennen und dich lieben zu dürfen und mit dir leben zu dürfen? Und du weißt auch, dass wir es auch in den äußeren Rahmenbedingungen unendlich gut haben. Und heute an diesem Stephanustag denken wir ganz besonders an unsere Geschwister, die in ganz anderen Umständen ihr Leben mit dir zu leben haben. Sei barmherzig, treu, glaubensstärkend, liebevoll, erlösend, bewahrend. Ach, all das, was jeder Einzelne an welchem Ort auch braucht. Du hast keinen vergessen, du kennst sie all, du siehst sie. Und du gehst mit unseren Geschwistern in Not, in Verfolgung, in Druck deinen Weg und verherrlichst dich in ihnen. Wir vertrauen sie dir an. Wir bitten dich für uns, wir bitten dich für unser Land, wir bitten dich für die Verantwortlichen, wir bitten dich um deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Rettung und Hilfe. Und am allermeisten bitten wir dich, dass du, Herr Jesus Christus, als das Licht auch in diese Dunkelheit unseres Landes hineinleuchtest. Danke für diesen Morgen, danke für dich in unserer Mitte, wir beten dich an. Amen.
Es ist fast einen Monat her, da wurde am Brandenburger Tor das erste Licht der circa 10 Meter hohen Chanukia, so heißt dieser neunarmige Leuchter, entzündet. Und ich habe ihn da auf das Textblatt, habe ich ihn ein Foto drucken lassen, das wir leider im Netz nicht zeigen können, aus urheberrechtlichen Gründen. Deswegen halte ich jetzt auch nicht in die Kamera. Und Sie sehen diesen 9- bzw. 8-armigen Leuchter. In der Mitte ist der Shamash, der Diener, mit dem eigentlich, wenn es Kerzen wären, die anderen Lichter angezündet werden. Und das war dieses Jahr eben Anfang Dezember, Ende November. Nächstes Jahr wird es um die Weihnachtszeit sein. Das Fest der Lichter, Chanukka, das Fest der Lichter. Wenn ich Sie vor dem Gottesdienst gefragt hätte, was ist eigentlich Chanukka, dann hätten vielleicht so der ein oder andere das noch mit dem neunarmigen Leuchter in Verbindung gebracht. Aber bei den meisten wird es wohl so sein, dass sie nicht sagen könnten, jetzt im Moment, warum, was ist das eigentlich, warum machen die das? Nun, Rabbiner Yehuda Teichtal, der Berliner Rabbiner, der hat sich hier beim Senat bedankt, dass er seit 16 Jahren an diesem prominenten Platz, Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, eben die Chanukka entzündet werden kann. Und er sagt, das wären ja schon herausfordernde Zeiten, nicht allein wegen Corona, sondern eben auch, und in Berlin, die spüren das ganz besonders wegen dem wachsenden Antisemitismus. Ich habe für mich so gedanklich ein bisschen eingefügt, dem überwiegend oder vielfach importierten Antisemitismus. Das ist nicht einfach als Jude, als erkennbarer Jude in Berlin unterwegs zu sein. Und jetzt aber Teichtal, das jüdische Volk, wörtlich, habe seit Generationen viele Herausforderungen gesehen und Chanukka zeige, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Um diesen Satz zu verstehen, müssen wir natürlich mal fragen, was ist der historische Hintergrund von Chanukka, der im Hebräischen auch das Lichterfest genannt wird. Nun, es ist so, dass das ein sogenanntes Halbfest ist. Was ist ein Halbfest? Wird dann nur einen halben Tag gefeiert oder was soll man darunter verstehen? Im Judentum versteht man darunter ein Fest, das zwar aus der Tradition kommt, das aber in der Bibel im Alten Testament nicht vorkommt. Also ein Vollfest wäre dann natürlich die Feste, die wir zurzeit in der Bibelstunde behandeln, jedenfalls die meisten davon, 3. Mose 23, also Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur. Das sind richtige biblische Feste, heilige Feste, sind Feste des Herrn. Wir haben ja schon so manches Mal jetzt drüber gesprochen. Aber direkt wird Chanukka in der Bibel nicht erwähnt, nur indirekt. Allerdings hat Jesus dieses Fest gefeiert. Also das lesen wir in Johannes 10, Vers 22. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter, also um November, Dezember unserer Zeitrechnung her. Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Es ist überhaupt erstaunlich, dass Jesus sich überhaupt nicht aufgehalten hat mit, naja, also das ganze Priestertum ist ja nicht mehr so richtig koscher, das haben die Essener gesagt, weil da stimmt es mit den Abstammungslinien nicht und die haben sich da eingemischt und die Römer haben sich eingemischt und das kann man jetzt gar nicht mehr alles so richtig beachten. Und dieses Haus ist auch nicht das Haus, das mein Vater eigentlich wollte, also zählt es gar nicht. Sondern das Erstaunliche ist, und da kann man auch viele Parallelen zu heute ziehen, dass Jesus sagt, so ist geworden, auch das liegt in meines Vaters Hand und das ist das Haus des Herrn. Und auch Chanukka hat er mit gefeiert. Nun, Chanukka ist ein Erinnerungsfest, ein Fest, das erinnern soll an die Wiedereinweihung des dem Frevel von Antiochus Epiphanes, dem vierten unterworfenen zweiten Tempels, der 164 vor Christus wieder eingeweiht wurde. Er ist ein interessanter Mann, Antiochus Epiphanes IV., der vielfach in Danielscher Prophetie erwähnt wird und als antichristlicher Vorläufer gilt. Also wir sind jetzt im zweiten vorchristlichen Jahrhundert und da war über Judäa sehr stark griechische Herrschaft, die aber ihr Machtzentrum in Syrien, in Großsyrien, Assyrien, also in diesem Gebiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, da waren die eigentlich ganz stark und da war das Herrschergeschlecht der Seleukiden. Nun, dieser antichristliche Vorläufer, der war eigentlich, heute würde man sagen, wenn es natürlich auch in der Antike ein bisschen eine andere Färbung und Prägung hatte, aber im Wesentlichen ein Humanist, ein Menschenfreund. Kultur, das Schöne, die Kunst, der Sport, Gymnasium, also Gymnasium als Sportstätte, all diese Dinge. Und auch Religion hatte seinen Platz, Spiritualität. Und es gab dann auch in Judäa Juden, die gesagt haben, eigentlich können wir diese griechische Lebensweise, diese griechische Anschauung, diesen Hellenismus auch mit unserem Judentum vereinen. Also da können wir auch mitmachen. Kultur, man muss in der Tora nicht alles so ernst nehmen, nicht alles so wörtlich nehmen. Ja, mit der Beschneidung, das sind so Traditionen. Hauptsache, man hat so den Glauben an den einen Gott und dann ganz weit daneben liegende, muss ich aus meiner Sicht sagen, ging sogar so weit. Und denken Sie immer dran, dass das auch ein Modell für unsere Zeit ist. Die haben gesagt, der Göttervater Zeus, der ist identisch mit unserem Gott der Bibel. Und das ist ein Gräuel. Und solche Ansätze gibt es ja heute auch. Ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, dass neben dem Haus des einen in Berlin, übrigens auch neben dem Brandenburger Tor, ein Gräuel, dass in Abu Dhabi eine große Anlage gebaut wird, Synagoge, Moschee und Kirche. Ja, ist alles der eine Gott. Ist alles der eine Gott. So, und jetzt hat dann aber Antiochus, als es nicht mit dieser Hellenisierung Judäa wegen etlicher widerspenstiger, bundestreuer, gesetzestreuer oder man könnte auch sagen, dem Herrn treuer Juden nicht so lief, da hat er plötzlich auch aus anderen Gründen ganz andere Seiten aufgezogen. Er verbot den Besitz der Torarollen, er verbot die Beschneidung, er ließ den Tempel entweihen, ein Zeusbild in den Tempel stellen, Modell für den Gräuel der Verwüstung in der Endzeit. Und er ließ auf einer anderen Brandopferplatte Schweine schlachten. Das geht ja nun gar nicht im Judentum. Ja? Also, und dann haben eine kleine Gruppe, die Makkabäer, vor allem dann unter Judas Makkabäus, den ja Händel in seinem Oratorium dann auch den, vertont hat, den Titel gegeben hat, das Stück geweiht hat, haben die Makkabäer einen Aufstand gemacht. Und war eigentlich sinnlos. War ich sinnlos, die Griechen, die Seleukiden waren zu mächtig, zu stark. Aber Gott hat Sieg geschenkt. Es zog sich einige Zeit hin und so konnten sie auch den Tempel nach 150 Tagen, wie in Daniel 8 prophezeit, wieder einweihen und haben ihn gereinigt. Ich will ihn mal aus Daniel 11, weil das ist so frappierend, das ist so ein Wunder und so glaubensstärkend, dass Gott Dinge Jahrhunderte, Jahrtausende lang vorher vorhergesagt hat. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kenne nichts Vergleichbares. Und das ist doch so glaubensstärkend. Also der Gott, der alles so exakt vorhersagt, der Gott, der über Jahrhunderte, Jahrtausende Dinge vorhersagt, der hat doch alles in seiner Hand. Und dann wird auch alles eintreffen, was er jetzt für unsere Zeit und die Zukunft sagt. Also Daniel in dieser großen vierten Vision, zwei Verse nur, Daniel 11, 31, 32, seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen. Genauso ist passiert. Die Burg war nicht die Burg Antonia, die kam später, sondern war die Burg auf der Südseite, die nachher geschliffen wurde. Heiligtum und Burg entweihen, das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Er wird mit Ränke alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und genau so ist gekommen und Gott gibt ihnen Sieg. Juda wird frei, Es beginnt die Hasmonäerzeit, der Talmud Bavli, also wir sagen babylonischer Talmud. Als die Griechen in den Tempel eindrangen, verunreinigten sie alle Öle, nachdem das Königtum des Hauses der Hasmonäer stark war. Und sie besiegte, prüften sie nach und fanden nichts außer einem Gefäß mit Öl. Können Sie sagen, ja, und, wo ist das Problem? Da schickt man eben irgendeinen Unterpriester oder einen Leviten schnell zu Aldi und zu Lidl. Meinetwegen Bioöl, kalt gepresst, ist ja klar, damit und so. Ja, es scheiterte nicht daran, dass es damals noch kein Aldi und Lidl gab in Jerusalem. Ich weiß gar nicht, ob die heute da sind. Sondern es scheiterte daran, dass das Öl ein ganz besonderes Öl sein musste. Tahor, das musste nicht nur koscher sein. Koschere Speisen müssen nach bestimmten Regeln rein sein. Aber tempelrein, Tahor, das ist noch viel mehr. Das hat was mit einer goldenen Sichel und ausgewählten bestimmten Olivenbäumen zu tun und ein Priester, der das schneidet und die erste Pressung, nur das Beste der erste Pressung war überhaupt geeignet und überhaupt in der Lage, den Tempel mit Öl zu versorgen, vor allem eben auch die Menorah, den siebenarmigen Leuchter. Gell, dass Sie mir das jetzt heute Morgen nicht verwechseln. Im Tempel stand der siebenarmige Leuchter und die Chanukka, die Chanukia, so heißt sie, ist ein neunarmiger Leuchter. Übrigens, wenn Sie eine Menorah, eine Nachbildung einer Menorah habe ich auch zu Hause aufstellen, dann zeigt es jedem frommen Juden, dass sie kein richtig frommer Jude sind, weil die Menorah gehört in den Tempel und nicht ins Wohnzimmer. Was sie aber bei frommen Juden finden, ist der Chanukia-Leuchter. Den stellen sie sich durchaus in die Fenster, sogar ganz bewusst. Also, die haben alles kaputt gemacht und da, übrigens, es war so, dass der hohe Priester so ein Siegel hatte, und er presste das drauf auf die Flasche, auf Wachs oder sonst was. Diese Flasche ist von mir geprüft oder ist von uns geprüft und Tahor. Da haben sie nur für einen Tag Öl gefunden. Na, jetzt war guter Rat teuer. Aber es geschah ein Wunder. Man brauchte etwa 8 Tage, um Nachschub zu besorgen, das alle Kriterien erfüllte. Und dann heißt es im babylonischen Talmud, es geschah ein Wunder, und es wurde mit ihm 8 Tage entzündet. In anderen Schriften wird auch gesagt, wie das ging. Zündet den an, brennt. Eigentlich müsste das Öl alles sein, nee, brennt immer weiter. Nein, so war es nicht, hätte ja auch so sein können. Sondern es war wie in 1. Könige 17, wo Elia, der Witwe von Zarpat im heutigen Libanon, sagt, das Mehl im Topf und das Öl im Krug wird nicht ausgehen. Jeden Morgen, wenn die wieder den Deckel gehoben hat, schon wieder voll. Und so haben die das Krüglein wurde immer wieder gefüllt, bis dann eben wahrscheinlich aus Galiläa Nachschub gekommen ist. Also Gott hat da besondere Gnade, Sieg gegen die Feinde geschenkt, gegen eine Perversion, eine Entartung des Glaubens, ein Versuch, das Judentum zu vernichten, diesmal zunächst nicht mit Gewalt, sondern um sie vom wahren Glauben durch Humanismus und Toleranz abzubringen. Und als das nicht gefruchtet hat, dann hat man eben auch zu gewalttätigen Mitteln gegriffen. Und da zeigt sich wieder mal, die Maske der Toleranz, die Maske der Humanität, die Maske der Menschenfreundlichkeit wird dann in der Regel vom Gesicht gerissen, wenn Leute sich verweigern, also aus Sicht jetzt der Humanisten, religiöse Fanatiker, beinahe hätte ich gesagt Querdenker, aber das lassen wir lieber mal. Also jedenfalls in diesem Bereich denken die quer und dann wird brutal gegen sie vorgehen. Also Sie müssen sich vorstellen, ein ganz humaner, ein gebildeter, einer der Religion nicht ausschließt, aber eben mehr so Tora als Kulturgut, Der wird dann plötzlich ganz anders und sagt, also jetzt ist absolut Ende Gelände, jetzt müssen wir hier durchgreifen. Ich sage noch einmal, alles Modell für die kommende Endzeit. Alles Modell. Natürlich wurden die Phrasen immer hochgehalten. Es war immer unter dem Banner des Fortschritts, der Menschlichkeit. Aber es ist doch unmenschlich, solche Fanatiker gewähren zu lassen. Schleiermacher, ich habe schon oft dieses Wort zitiert und andere auch. Humanität ohne Divinität, also reine Mitmenschlichkeit, reines den Menschen im Mittelpunkt haben ohne Gott, endet, müsste man eigentlich sagen, letztendlich in Bestialität. Adolf Heller, einer der geistlichen Väter dieses Hauses, hat gesagt, Er glaubt, der Humanismus hat der Welt mehr geschadet als die beiden Weltkriege. Und nun heißt es im Talmud Bavli, im folgenden Jahr legten sie diese Tage fest und machten sie zu Festtagen des Lobes und des Dankes. Voilà. Gab doch im Latein und im Matheunterricht so einen netten Spruch, das ist das, was zu beweisen war. Ich kriege es auf Latein nicht mehr hin, ja. Das ist das, was zu beweisen war. Wir wollten ja eigentlich zeigen, ja, warum feiern die Chanukka? Das ist der Grund. Das ist die Erinnerung an dieses Fest. Aber im Judentum wird der Sieg des Lichtes nicht so gefeiert, ja, da war mal historisch was, ja, lang ist her, man weiß auch gar nicht genau, ob es genau so war, sondern es wird gefeiert und so ist es heute wieder. Und es ist derselbe Gott, es ist das Licht Gottes, das letztendlich triumphiert. Das haben wir ja auch schon am 50. Tag gehabt, wo die Juden am Berg Sinai die Tora empfangen haben. Da wird ja auch vom Omerzählen her so gezählt, das heißt, jeder Jude empfängt jedes Gebot neu. Und so sollten wir auch Weihnachten übrigens feiern. Nicht irgendwas mit war mal, sondern Adventszeit wurde verstanden von alters her als Umkehrzeit, als Beugungszeit, als Reinigungszeit, um an Weihnachten gleichsam sich daran zu erinnern, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass Gott Fleisch wurde und dass er jedes Mal neu kommt, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag. Ist ja sowieso nicht am 24.12. geboren. Ich hoffe, bei Ihnen zerbricht jetzt nichts. Das muss etwa September gewesen sein. Es spielt ja gar keine Rolle. Es geht ja um den Inhalt, nicht um das Datum. Das Datum war in der Antike sowieso nicht so wichtig. Also dieses Chanukka-Weiher-Wunder zur Erinnerung des Sieges des Lichtes, das Fest der Lichter, das wurde seit jeher gefeiert, natürlich bis 70 nach Christus im Tempel selber. Und ich schalte mich fast jeden Tag an die Klagemauer per Webcam. Ne? Also das kann ich noch nicht, dass ich da mal kurz hinbeame. Das ist so schön. Vor allem nachts, da betet immer irgendeiner. Und da stand, wenn Sie sich jetzt an Chanukka zugeschaltet haben, da stand dann auch dieser neunarmige Leuchter da zwischen Frauengebetsbereich und Männergebetsbereich. Da haben Sie auch diese Chanukia in Israel gefunden. Bevor wir auf das Licht der Welt kommen, denn das ist ja alles nur Modell, Vorschattung für das, was Gott in Christus im Wesenhaften und in der Erfüllungsebene tut, möchte ich noch sagen, dass vor dem Anzünden der ersten Kerze, also es war so, der Schamasch, der Diener war eigentlich, den kann man übrigens auch weglassen, man kann auch nur acht haben, aber der Schamasch, dieser mittlere, wenn Sie jetzt auf Ihre Textblatt schauen, da sehen Sie, dass eine Lampe so ein bisschen runtergesetzt ist. Der Schamasch, der Diener, der wurde eigentlich als erstes entzündet, um mit ihm die anderen zu entzünden. Tag 1, eine, Tag 2, zwei, Tag 3 und so weiter, bis dann die acht Tage eben fertig waren. Und vor dem Entzünden der ersten Kerze am ersten Tag werden drei Segenssprüche gesprochen und ich möchte Ihnen nur den dritten, einen sehr bekannten, Shehecheyanu, das heißt, der uns das Leben gibt. Das ist ein ganz bekannter Segensspruch im Judentum. Und er fängt an, wenn Sie mal in Israel waren oder irgendwie einen Synagogengottesdienst verfolgt haben, mit dieser Standardformel Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, gesegnet seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, und jetzt, der du uns hast Leben und Erhaltung gegeben und uns diese Zeit erreichen lassen hast. Wir sind noch da. Wir sind noch da. Israel lebt. Das ist das Wunder. Aber ich war so klug, so schlau. Ich habe jetzt mal gelesen, 25% aller Nobelpreisträger sind jüdischer Abstammung. Vielleicht sind es noch mehr, denn ein paar werden es nicht mehr wissen, wo sie eigentlich wirklich her sind, sondern weil Gott in seiner Chesed, in seiner Bundestreue hinter diesem Volk steht. Das ist das Wunder. Du hast uns diese Zeit erreichen lassen. Wir werden nicht untergehen. Alle Vernichtungsversuche, alle Versuche, das Volk zu assimilieren, alle Versuche, das Volk physisch zu vernichten, alle Versuche, das Volk von ihrem wahren Glauben letztendlich und auf Dauer wegzubringen, werden scheitern. Nach dem Anzünden sprechen sephardische Juden Psalm 30, wo David bereits vom Sieg über die Feinde Israels spricht, obwohl zu seiner Zeit noch nicht mal der erste Tempel gebaut wurde, geschweige denn der zweite, der dann durch Antiochus entweiht wurde. Und da heißt es in Vers 1, ein Psalm Davids zur Einweihung des Tempels. Shi'ir Chanukot, da kommt genau das Wort, Shi'ir ist das Lied. Ein Lied zur Einweihung. Chanukah, der Leuchter heißt Chanukiah. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Was konnte David in seinem Leben sagen? Im Alter war ihm vor allem eins wichtig, sich einen großen Namen zu machen, noch ein paar Bücher zu schreiben, ein Denkmal zu errichten, irgendwo seinen Namen auch einmeißeln zu lassen. Stimmt gar nicht. Da hat er gesagt, nur eins ist noch wichtig, ich muss dem Herrn ein Haus bauen, wo sein Name wohnen soll. Er konnte dann nicht, aber eigentlich ist der salomonische Tempel sein Tempel und er dichtet dann das, was er auch erlebt hat, wie viele wollten mir ans Leder. Und das Schlimmste war ja meine eigene Sünde, ich war eigentlich dem Untergang geweiht, aber du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Aber es hat natürlich auch einen prophetischen Gedanken aus der babylonischen Gefangenschaft, wo der zweite Tempel dann eingeweiht wurde. Jetzt gerade in dieser Makkabäerzeit die Wiedereinweihung und dann natürlich die Vollerfüllung, wo der David Christus aus den Toten aufersteht. Die Feinde haben nicht triumphiert, er fährt im Triumphzug in die Himmel. Das gehört zur Menschwerdung dazu. Und wo habe ich neulich so einen Schülerspruch gelesen, das habe ich schon vor längerer Zeit mal rausgesucht. Da hat ein Schüler geschrieben, Jesus lag im Stall mit einer Grippe, mit G, Grippe. Ja. Nee, der lag nicht mit Grippe, sondern der lag mit Liebe, mit Sehnsucht in der Grippe. Aber die Menschwerdung, das Kindlein im Stall, das ist ja nur der Auftakt. Der Auftakt zu einem gewaltigen Rettungsprogramm, das die ganze Welt umfasst und das eben seinen Höhepunkt mit am Kreuz hatte. Auferstehung, in der Himmelfahrt. Du lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren. Vollerfüllung vom Psalm 30. Einweihung des geistlichen Tempels. Da ging es gar nicht mehr um einen Tempel aus Steinen, sondern aus einem Tempel aus behauenen Steinen der Gemeinde des Leibes des Christus. Jetzt kommen wir zum Licht der Welt, dem Mensch gewordenen Menorah und Chanukia. Er ist beides unser Herr. Das Licht der Welt ist er. Ohne ihn wäre es dunkel. Ohne ihn würde niemand existieren. Ohne ihn könnte niemand sein. Ohne ihn hätte niemand eine Zukunft. Ich bin das Licht der Welt. Nicht, ich habe auch Licht und eine Taschenlampe habe ich auch noch. Sondern ich bin personifiziert. Wer mir nachfolgt, wer sich an mich hängt, wer sich auf mich verlässt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das haben wir ja genau gelesen in diesem sogenannten Johannesprolog und in den ersten darauf folgenden Versen des Evangeliums gemäß Matthäus. Der Logos inkarnierte, das Wort wurde Fleisch, der ewige Logos ohne Anfang, ohne Ende, durch den alles geworden ist, durch den alles erhalten wird und durch den alles vollendet wird, der ist Mensch geworden. Und warum hat er das getan? Hat er am 26.12.2021 in den Gottesdienst der Langensteinbacher Höhe geschaut und hat gesagt, Mensch, dafür lohnt sich's. Ja und nein. Nein, nicht weil wir so toll sind, in der Sünde sind wir nicht toll, aber ja, weil wir kostbar und wertvoll in seinen Augen sind. Er liebt uns, das ist für einen Schwaben schwer zu sagen, weil es so schwülstig klingt, aber in dem Fall mit vollem Herzen, er ist total in Liebe entbrannt. Jeden Tag denkt er nach, wie er seinen Tempel bauen kann, wie David am Ende seines Lebens. Jeden Tag denkt Jesus darüber nach, wie er dich ein Stück weit Tempel, rein, Tahor weiterbringen kann in die volle Gemeinschaft mit ihm, in die Dienstfähigkeit. Ist ihm wichtig, da eifert er. nicht wandelt in Finsternis, wer in Lebensgemeinschaft mit mir lebt, man könnte es auch negierend sagen, wer ohne Jesus Christus lebt, geht am wirklichen Leben vorbei. So wie Judas Makkabäus Israel aus der Fremdherrschaft und dem Abfall von Gott befreite, so Jesus Christus Menschen aus der Macht der Sünde. Dabei ist nicht nur Antiochus Epiphanes. Das sind Mächte der Bosheit und das sind Mächte, die größten Mächte in uns selber. Ich fürchte die Päpste und die Kaiser, so in etwa Luther, nicht so sehr wie mein eigenes Herz. Das größte Problem bin ich selber, aber der Herr. Und das ist ja auch unser Verkündigungsinhalt. Unser Verkündigungsinhalt ist nicht, guck mal, wie toll wir sind. Der Verkündigungsinhalt ist, aber der Herr. Da kannst du auf die Waage legen, so viel negative Sünde, Finsternis, Versagen, aber der Herr. Und das reicht. Jesus genügt, das Licht der Welt. Und so wie Judas Makkabäus sie aus der Fremdherrschaft befreit hat, so Jesus aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Am Ende strahlte bei Judas Makkabäus das Licht des Leuchters wieder. Am Ende des Weges Jesus werden wir eine Welt des Lichtes haben. Und warum hat er das getan? So habe ich gefragt. Johannes 3,16, zwei Kapitel später steht die Antwort. Also hat Gott die Welt geliebt. Wie weit sind Herzen, die Menschen verabscheuen, hassen, verachten, von diesem Herzen Gottes entfernt? Sich über jemanden noch aufzuregen, ist mehr wie jemanden völlig abzuschreiben. Gott lässt die Welt nicht. Da war es nicht Antiochus Epiphanes. Wir können nicht mal sagen, ja, der böse, böse Feind. Das sind wir selber das größte Problem. Aber unser Herr liebt uns. Und er sandte das Licht des Lebens mit einem umfassenden Rettungsaufbau. Und dessen gedenken wir in diesen Tagen besonders das Volk, so heißt es in Jesaja 9, eigentlich über Israel, aber für alle Menschen letztendlich. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen, denn ein Kind ist uns geboren. Ist ja eine, was soll das für eine Begründung sein? Wir werden gleich noch den Simeon sehen, da ist ja auch so, nun der Wiegel da so ein Säugling in den Armen und sagt, nun lässt du deinen Knecht in Frieden schlafen. Hallo? Na, Simeon, da ist aber Alzheimer auch schon weit bei dir. Wieso kannst du in Frieden, im Shalom Gottes sterben, wenn du einen Säugling hier auf dem Arm hast? Weil er eben genau gesehen hat, mit diesem Kind kommt die Wende in diese Welt, ist das Licht in diese Welt gekommen, ist Gott in diese Welt gekommen, beginnt der Rettungsauftrag Gottes. Und Gott wird vollenden, einen ungeheuren Glauben, finde ich. Er sieht das Kind und sagt, die Sache ist klar, ich kann sterben. Er spricht ja sogar, dass nicht nur Israel gerettet wird, sondern alle Goyim, alle Heiden. Der hat einen Blick, dieser alte Mann. Nun lässt du in Frieden sterben. Nunc dimittis nennt man ja dieses Gebet, nun lässt du. Und es ist interessant, es ist so quasi, man könnte vom Lateinischen her schließen, es ist eine Demission. Auftrag erfüllt. Ich habe noch einen Auftrag. Ich muss noch die Eltern des Kindes segnen. Das Kind darf er nicht segnen, denn das Kind ist über ihm. Ich muss noch die Eltern segnen. Ich muss noch die Prophetie aussprechen. Ich muss das noch erfüllen, was der Herr gesagt hat. Dann habe ich die Demission. Das ist die freiwillige Aufgabe, die Entbindung von meiner Mission. Irdischen. Droben geht es ja weiter. In Afrika sagt man dann, wenn jemand stirbt, jetzt nach der Auferstehung Jesus, promoted to the glory. Berufen zur Herrlichkeit, Demission des irdischen Auftrags. Aus dem Freundeskreis sind jetzt zwei liebe Geschwister gestorben, über 60 Jahre, ich weiß nicht genau, miteinander verheiratet. Er stirbt Samstag, sie stirbt Montag. Geschafft, am Ziel, haben am Samstag geantwortet und geschrieben. Und am Montag geschafft am Ziel und wieder zusammen. Und wieder zusammen. Wenn in der Bibel das Reich Gottes, das Herz Gottes, die Gegenwart Gottes beschrieben wird, dann kommen auch immer Attribute wie Licht, Wärme, Geborgenheit. Natürlich auch, oh, es ist wie ein frommer Jude betet. Haben Sie schon mal die frommen Juden beten sehen? Die wippen ja so. Ja, also gibt auch andere Bewegungen. Das hat seinen Grund, dass sie mit Geist, Seele und Leib sozusagen Gott ehren sollen. Aber es, im Chassidismus wird das auch erklärt. Also da ist eine bekannte Persönlichkeit. Also die Schüler wollten immer alle ganz nah beim Rebbe sein. Ja? Aber wenn sie dann zum Rebbe kamen, da war ja dann doch eine Autorität. Ja? Also es ist das Hinzuneigen und dann, ich bin ja ganz nah dran. Und so ist das, ich finde das einen schönen Gedanke, der hat mir so gut gefallen. Ich ganz nah zum Herrn, aber gleichzeitig auch ein heiliger Schreck, verstehen Sie? Und wieder vor und dieses auch sich ständige Verbeugen vor Gott. Die Welt ist so lichtarm. Vielleicht brauchen wir deswegen so viel Kunstlicht. Fahren Sie mal in Times Square oder nach Tokio oder, das ist ja Wahnsinn, dieses Licht am Meer. Ist ja Wahnsinn, aber im Innern. Vielleicht ist unsere Welt so voller Kunstlicht, weil ihr das eigentliche Licht in dem Herzen fehlt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und schon Jesaja sagt, so mache ich dich zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und das war jetzt also ein Höhepunkt, wo das Licht der Welt in diese Welt gekommen ist. Und Jesus hat am Laubhüttenfest, das ist im Herbst jetzt, also Sukkot, da hat er laut ausgerufen, wie uns auch das Johannesevangelium überliefert, ich bin das Licht der Welt. Im Heiligtum Gottes, ein Mensch. Entweder größte Blasphemie, denn das Licht war immer ein Synonym für Gott. Da sagt, prüft, ich bin's wirklich. Man muss wissen, an Sukkot und an Chanukkah, da wurde bestimmte Zeremonien gemacht im Vorhof der Frauen. Ich habe Ihnen mal hier zwei Bilder mitgebracht. Wenn Sie auf Ihr Textblatt schauen, dann sehen Sie im oberen Bild einen etwas weiter gefassten Blickwinkel und da sehen Sie hinten das Tempelhaus, 50 Meter hoch, 20 Stockwerke und vor den Säulen, die vier weißen Säulen, da ist der Brandopferaltar und der eigentliche Israel-Vorhof, oder der Männervorhof. Aber dann sehen Sie die Onkels, die weiß gekleideten Onkels, die da stehen. Das sind die Priester, Priesterchöre. Da haben sie auch die Stufenpsalmen so gesungen. Jeden Tag wurde ein Psalm gesungen. Und die weiß gekleideten, das sind die Priester. Und das Nikanor-Tor, das riesige Tor, ist gerade geöffnet. Davor, unterhalb der Treppen, ist der Frauenvorhof, da waren verschiedene Dinge, auch die Opferkästen, wo die Witwe eingeworfen hat. Und auf diesen Stufen, da war eben, wie gesagt, die Priesterkirche und das Nikanortor von einem ganz reichen Juden gesponsert. Das war so schwer, so prunkvoll, so herrlich, aber es hat 20 Mann gebraucht, um das zu öffnen. Und jetzt unten haben wir, da bin ich ein bisschen mit meinem Zoom herangegangen vom Ölberg raus. Das ist nicht Quatsch, das ist ja nur ein Modell. Ja. Da sehen Sie jetzt, dass es da vier so große Leuchter gibt, die im Frauenvorhof stehen. Sehen Sie die Leuchter? Und sehen Sie auch am Leuchter rechts vorne, dass da ein Priester gerade hochkrabbelt? Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Optiker Ihres Vertrauens. Diese vier großen Leuchter wurden an Chanukkah und eben auch an Sukkot entzündet. Und dann tanzten die Edlen und die Ältesten Israels vor Gott, Gott zu Ehre. Für uns ist es ein bisschen komisch, aber Sie können das bei bestimmten Rappis heute noch, können Sie bei YouTube mal aufrufen, die tanzen. Die tanzen, natürlich nicht Samba, nicht Tango, das ist so ein ganz eigener Tanz und je nach Herkunft ein bisschen bewegter und einer, der bewegt sich kaum, aber er tanzt auch. Und dann tanzten die Ältesten aus Freude über Gott vor dem ganzen Volk und diese Leuchter wurden angezündet und Flavius Josephus sagt, das Licht dieser Leuchter hat jedes Haus in Jerusalem in der Zeit Sukkot und Chanukkah zumindest mit einem Schein erleuchtet. Und da steht Jesus und sagt, das ist alles nur Modell für mich. Ich bin das Licht der Welt. Die Menorah, die da drin ist, die ihr gar nicht sehen könnt, die die Gegenwart Gottes und des Geistes repräsentiert, das bin ich. Der Chanukka-Leuchter, der Diener, der alles andere entzündet und Licht gibt, das bin ich. In mir ist das in Erfüllung gegangen. Das ist die Botschaft. Und das ist so wunderbar, wenn man das so illustriert sieht und sich so vorstellt, wie das damals eben direkt nun war. Ich bin der neue geistliche Tempel Gottes, voll mit heiligem Salböl. Ich bin das Fundament der neuen Welt. Ich bin die Gegenwart Gottes. Ich bin die personifizierte Menorah. Ich bin der wahre Gottesknecht. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin das wahre Israel. Ich bin der wahre Priester. Ich bin der wahre Prophet und. In mir sind die Dinge zur Vollendung, zur Erfüllung gekommen. Darum feiern wir Weihnachten. Nicht, weil wir irgendwie so ein süßliches Baby, das so fing's an. Eigentlich fing es vor der Schöpfung an, denn da haben Vater und Sohn schon besprochen, so machen wir es. Die Welt, die wir schaffen, wird leider in die Finsternis fallen. Aber es gibt einen Rettungsplan. Und da wurde schon alles besprochen, so machen wir es. Da fing eigentlich Weihnachten schon an. War schon alles geplant, im Herzen. Also Gott will eine Welt des Lichts. Gott, der selber Licht ist, sich mit Licht umhüllt und in einem unzugänglichen Licht wohnt, hat nicht nur das Ziel, Orient und Okzident zu verschmelzen, sondern Himmel und Erde in einer herrlichen Welt des Lichtes zu vereinen. Und deswegen lesen wir in Offenbarung 21 von der Stadt des Lichtes, wo wir Wohnrecht, wo wir Bürgerrecht haben, wo der Lichtglanz der Edelsteine ist, wo kein Sonne, kein Mond nötig sind, in die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Die Lampe ist das Lamm, die Nationen werden wandeln in ihrem Licht. Licht, 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 Licht. Und für die kommende Welt des Lichtes braucht es auch einen Menschen des Lichtes. Und deswegen hat Gott auch mit uns ein Programm. Er möchte uns, das gibt es nicht, aber Sie wissen, was ich sagen will, durchlichten. Und zwar von innen her. Das Wesen Gottes, das Herz Christi. Durch seine Gnade sind wir Söhne des Lichts, so sagt es Paulus 1. Thessalonicher. Söhne des Tages. Und wir sollen als Kinder des Lichts wandeln. Gott hat nicht nur mit der ganzen Welt ein lichtes Programm, sondern auch mit dir und auch mit mir. Jesaja sagte so, mache dich auf, gilt Israel dem Gottesknecht auf völkischer Ebene, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Das gilt aber auch uns als erwählte Erstlinge des Leibes des Christus. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, hat Gott mit Ihnen ein Programm. Ein Programm des Durchlichtens. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Also das hängt wohl zusammen. Die Lichtwerdung unserer Herzen, ich könnte auch sagen die Heiligung, die Veränderung, das Raumgewinnen des neuen Lebens, hängt mit dem Horizont des kommenden Lichts zusammen. Des Lichts, das gekommen ist, die Grundlage gelegt hat, und das kommt. Und wenn man das nicht mehr sagt, sondern reines diesseitiges, ist ja gar kein Evangelium eigentlich dann mehr hat, dann geht das verloren. Dann wird der Mensch zum Sozialarbeiter, dann wird der Mensch zum Weltverbesserer, zum Utopisten, zum Idealisten, aber kein Glaubensmensch mehr. Wir wollen nicht ein bisschen Moral, wir wollen nicht ein bisschen Ethik, wir wollen nicht ein bisschen besser werden, sondern wir wollen kompatibel werden mit der kommenden Welt des Lichtes, die das Licht mitbringen wird. Durchlichtet werden. Und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. In deinem Licht sehen wir das Licht. Jesus ist das Licht der Welt, der uns sein Licht gibt, seinen Geist, der Schamasch, der Diener, der andere Lichter anzündet. Und zum Lichtsein gehört das Zeugnis vom Licht. Und da kommen wir zum Schlusspunkt. Ich werde dich herausnehmen, so Jesus, der Paulus beauftragt, aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott. So, Jetzt geht's los. Wo ist der nächste? Wo ist das nächste Opfer? Das wird jetzt bekehrt. Geht nüt. Geht nicht. Wir können nur bezeugen. Wir können nur Licht durch die Gnade des Herrn in uns tragen. Aber das Licht zieht an. Das Licht ist attraktiv. Und je dunkler die Welt wird, desto attraktiver sind Menschen, die eine Hoffnung haben, die etwas von Barmherzigkeit, Liebe, Versöhnungsbereitschaft, von Zukunft in sich tragen, die etwas von Jesus in sich haben. Das kommt gar nicht auf die Worte an. Und diese kälter werdende Welt, sie sehnt sich danach. Und wir brauchen jetzt nicht Untergangsszenarien und Weltuntergangsbotschaften und apokalyptische Visionen. Wir wissen nach dem prophetischen Wort, wie die Dinge laufen werden. Aber was wir jetzt brauchen, ist eine Gesellschaft, die zunehmend depressiv wird, versinkt, zu sagen, aber der Herr. Und das ist ihre Aufgabe und meine, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Man muss sich schon fragen, in welche Finsternis sind wir gestellt? Nicht als Moral und als frommer Besserwisser, nicht als Moralapostel, sondern als einer, der klar das Licht, den Weg zu Jesus, dem Licht der Welt bezeugt, gerade auch in dieser Zeit. Danach haben die Menschen tiefe, tiefe Sehnsucht. Noch viel wichtiger wie all ihre Tipps über Corona und Impfen und Nichtimpfen und was weiß ich. Viel wichtiger. Ich ertappe mich selber, man redet viel zu viel über den Mist, Entschuldigung. Und viel zu wenig über das, was wirklich trägt. Ich denke an den Gerber, der, also bei Gerbern stinkt's, Lederbearbeitung, Tierfälle und so. Und trotzdem hat es da in der Biedermeierzeit nach dem Wiener Kongress 1815, Restaurationszeit, da war die Stube voll immer samstags und das kam dem Pfarrer sehr komisch vor. Und er hat natürlich sofort hier den Bürgermeister informiert, ist da ein Hauch von Revolution, was machen die da? Und der hat den Dorfbüttel dorthin, es war Sommer und oben waren die im Wohnzimmer und er musste trotz Gestank da in die Nähe des Hauses des Gerbers, im Siegerland war das. Und er sagte, 007 lässt grüßen, ich bediene mich der modernsten Aufklärungsmethoden, die es gibt. Ich setze mich unten ans geöffnete Fenster und höre einfach zu, was die oben reden. Und so war es. Und es dauerte nicht lang, da war der Dorfbüttel auch samstags im Wohnzimmer plötzlich und sang mit und hörte mit. Das kam dem Bürgermeister wieder komisch vor. Da hat er sich als Chef selber dieser Arbeit unterzogen und hat sich auch wieder unten ans Fenster gesetzt. Und es dauerte, zum Erstaunen des Pfarrers, nicht lange, da saß auch der Bürgermeister oben in der Stube. Das Licht zieht an. Selbst der Gestank eines Gerbereibetriebs hat sie nicht abgeschreckt. Bei uns ist auch nicht mal alles so koscher, oder? Gut, bei Ihnen schon, bei mir nicht. Dann sage ich, oh wei. Ein bisschen stinkt es ja auch. Ne? Aber das Licht, das Jesuslicht, wir verkündigen doch nicht uns, sondern den Herrn. Aber der Herr. Ich will schließen mit einem Kinderlied, das aber das auf den Punkt bringt. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen brennen klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn. Sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten auch um uns her in der Nacht und Sünde in des Leidens Meer. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchtend an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, um Verlorene zu retten. Danke, dass du das alles auf dich genommen hast und danke, dass du auch im gewissen Sinn jeden Tag neu ins Fleisch kommst in den Deinen, dass du diesen Niedrigkeitsweg durch deinen Geist in uns weitergehst, um uns und deine Israel, die ganze Gemeinde in die Herrlichkeit, in deine Welt des Lichtes zu führen. Und wir danken dir, dass es nicht dem Tod und dem Untergang entgegengeht, sondern dir, dem Licht der Welt, das sich anschickt, wiederzukommen, das seine Gemeinde in der Entrückung zu sich nehmen wird, das in diese Welt kommen wird, ein Reich des Lichtes und der Gerechtigkeit aufrichten wird, das sich immer weiter entfaltet und das letztendlich alles umfassen wird. Mehr Licht geht nicht. Danke, dass wir in diesem Licht sein dürfen. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass wir deine Mission ganz bewusst annehmen dürfen. Ja, schenk uns, dass wir Boten des Lichts werden, Zeugen des Lichts von dir. Und dass unser Leben das widerspiegelt, aber der Herr. Und so preisen und loben wir dich. Ich bitte dich heute besonders für die Verzagten, die Verzweifelten, die Gedrückten, die Niedergebeugten, die Einsamen, sind so viele. Herr, erbarm dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.